Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir heute und lesen wir 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15. 2. Korinther 9, 6 bis 15. Der Apostel Paulus schreibt: Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen jede Gnade, damit ihr in allem alle Zeit alles Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überströmend durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Teilnahme gegen sie und gegen alle. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, der Zusammenhang der gehörten Verse mit dem Erntedankfest drängt sich vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick auf. Das hört sich doch eher an wie ein Aufruf zum Geben. Und in der Elberfelder Bibel, aus der ich gelesen habe, ist der Abschnitt auch überschrieben mit dem Thema vom Segen freudigen Gebens. Am Erntedankfest feiern wir aber doch eigentlich das Nehmen, was uns Gott schenkt. Im Prinzip ist das richtig, aber Paulus weist auf den Zusammenhang deutlich hin. Er erinnert die Christen in Korinth in diesen Versen nämlich als erstes an die Tatsache, viel geben kann, wer viel empfangen hat. Und damit nimmt uns dieser Text ganz unmittelbar ins Erntedankfest hinein. Tatsächlich steht der Abschnitt im Zusammenhang der Sammlung für die bedürftige Gemeinde in Jerusalem. Davon handeln die beiden Kapitel 8 und 9 im 2. Korintherbrief. Paulus hat extra seinen Mitarbeiter Titus mit diesem 2. Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth losgeschickt, um die Sammlung für die bedürftige Gemeinde in Jerusalem voranzubringen. Offensichtlich verlief diese eher schleppend. Die Korinther hatten die Spendierhosen wohl gerade nicht an, sondern eher in der Wäsche oder verlegt. Und deshalb redet Paulus Klartext, Vers 5, sodass es eine Segensgabe sei und nicht eine Gabe des Geizes. Eine Gabe sollen die Korinther geben, die nach dem Maß des reichlich empfangenen Segens nun auch gerne und reichlich weitergibt und nicht nach dem Maß des Geizes. Paulus ermahnt die Korinther also ausdrücklich und nachdrücklich zum reichlichen Geben und er ruft ihnen dazu in Erinnerung, was sie vom Herrn empfangen haben und auch für die Zukunft noch erwarten dürfen. Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Dabei entfaltet Paulus zwei Blickrichtungen. Erstens vom Standpunkt des Gebers aus die Blickrichtung zurück. Er sagt, liebe Korinther, wer hat euch denn die Hände gefüllt, damit ihr so reichlich geben könnt, wie ich es von euch erwarte? Und dann richtet einen Blick nach vorn und sagt, was entsteht euch Korinthern dann aus eurem Geben auch wieder für ein Segen? Und Paulus zeigt, dass die Gaben Gottes immer mit dem Weitergeben verbunden sind, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Gott füllt uns die Hände, damit wir reichlich haben, und erfüllt uns die Hände, damit wir überströmen können zu jedem guten Werk. Wenn was überströmt, dann fließt was weg, in diesem Falle von uns. Und Paulus verwendet dann auch das Beispiel von Saat und Ernte in dieser doppelten Richtung, wie wir gleich miteinander sehen werden. Ich bin damit beim zweiten Punkt schon. Gott selbst füllt uns die Hände. Der eigentlich wesentliche, zentrale Punkt der Predigt und des Erntedankfestes. Gott selbst füllt uns die Hände. Die erste Frage ist nämlich, bevor wir geben können, wieso können wir überhaupt geben? Wieso kann überhaupt etwas von uns wegfließen? Oder im Bild der Saat und Ernte, das Paulus hier gleich gebraucht, wieso können wir überhaupt sehen? Das ist alles andere als selbstverständlich. Da vorne sitzen der Jonathan und der Benni. Ich freue mich, dass ich unseren Benni aus der Schweiz auch mal wieder hier sehe und dass ihr da seid. Ich habe mal an euch zwei eine Frage. Sehen kann nur wer was hat. Was braucht man, damit man sehen kann? Na, zum Beispiel ein Traktor, eine Sämaschine, ein Acker und was sonst noch?
Augen.
Augen, das ist nicht schlecht, genau, das gibt schon eine furchtbar krumme Saat, ja? Und was noch?
Und der Fokus, die Häuser im Auge drin.
Ach so, ihr seid gerade beim anderen Sehen. Wir sind beim Thema Saat und Ernte, nicht mit dem Sehen mit denen hier, sondern wenn der Bauer auf der Acker sät oder die Oma oder der Opa einen Salat im Garten, was braucht man da zum Sehen? Was braucht man am allerwichtigsten, damit man sehen kann? Ganz einfach. Saatgut braucht man, Samen. Also auch der Bauer mit dem schönsten Traktor allein und der größten Sämaschine kann er nichts anfangen, wenn er kein Saatgut hat. Und jetzt ist die Frage, woher kommt unser Saatgut? Es kommt von Gott. Jonathan, war zu schnell, gell? Nächstes Mal muss ich auf dich warten, ja. Dabei war es auch so schnell. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Auch der Sämann im Bereich der Landwirtschaft hat seine Saatgut aus der Hand Gottes. Ganz praktisch, ganz klar. Er kauft zwar beim Händler, und der bezieht es von irgendwelchen Saatgutbetrieben und genmanipulierenden Konzernen. Aber letztlich kommt alles doch von Gott. Denn wenn kein Ursaatgut da ist, dann kann ich auch nichts weiter züchten. Wo keine Gene sind, greift jeder Gentechniker ins Nichts, ins Leere. Wir wollen uns das mal ganz praktisch bei unserem Hauptsaatgut, bei unserem Hauptbrotgetreide anschauen, beim Weizen. Da war am Anfang der sehr bescheidene Urweizen. Der sah ungefähr so aus. Wenn ich es richtig sehe, war da nur ein einziges Korn. So fing es an. Und dann seht ihr links ein Feld, rechts ein etwas vergrößertes Einzelkorn. Das wurde dann schon in frühen Jahren, in der Frühzeit des Menschen, zum Einkorn weitergezüchtet. Bis daraus dann unser heutiger Weizen wurde. Und wir sind dankbar für diese Entwicklung, denn unser täglich Brot wäre erheblich teurer, wenn unsere Bauern immer noch den Urweizen anbauen müssten. Gucken wir uns das gerade nochmal im Vergleich an. Links immerhin schon, ich habe kein Feld mit Urweizen gefunden, der wird wahrscheinlich so nicht mehr angebaut. Das linke immerhin schon der veredelte Einkorn, aber daneben dann unser moderner Weizen. Also wenn unsere Familie Schmidt so ein Urweizenfeld oder Einkornfeld abackern müsste, da wäre der Ertrag am Ende des Jahres wohl doch recht gering. Ja. Aber das Saatgut auch für den modernen Weizen kommt von Gott. Er hat den Urweizen geschaffen und er hat dem Menschen den Verstand gegeben, aus diesem Urweizen den modernen Weizen zu züchten, denn den hat nicht der Darwin erfunden. Und er entstand auch nicht durch Zufall aus dem Urweizen, sondern durch gezielte, jahrtausende lange Züchtungen. Also die Gabe des Urweizens und die Gabe des menschlichen Verstands hat Gott dem Herrn, hat Gott dem Menschen gegeben. Gott reicht also Samen dar dem Sämann. Und dann sagt uns der Paulus, diesen Samen bekommt der Mensch zu einem doppelten Zweck. wenn ich euch einen Sack Weizen gebe, dann könnt ihr damit mindestens in zweifacher Weise was Sinnvolles anfangen. Stellt euch vor, ihr kriegt einen Sack Weizen, was macht ihr damit? Das wäre sehr sinnvoll. Und was machen die? Die nehmen ihn in den Mund und kauen drauf rum. Wäre auch eine Möglichkeit. Was machen die? Es gibt noch eine bessere Möglichkeit. Was macht man mit dem Weizen? Kleiner Tipp.
Malen.
Richtig. Warum malt man den Weizen? Weil er dann schöner aussieht, fein gemahlen. Braucht weniger Platz. Da wird er erst gedroschen, dann kommen die Körner raus, dann kommt er in die Mühle. Und was wird dann da gemacht mit dem schönen Weizenmehl? Ja, Benni? Ich gebe euch noch einen Tipp.
Brot.
Richtig, ganz genau. Also, wenn man einen Sack Weizen hat, dann kann man mit dem zum Müller gehen, mahlen lassen. Dann nimmt man das schöne Mehl mit nach Hause und backt daraus ein wunderschönes Weizenbrot. Dazu gibt uns Gott der Herr den Weizen zum einen, damit wir Brot daraus backen, fürs Brot zur Speise, sagt der Paulus. Damit wir das, was Gott uns gibt, für uns selber verwenden, damit wir zu essen haben, damit wir satt werden. Dann können wir den Weizen, wie der Jonathan schon richtig gesagt hat, nicht nur unmittelbar für uns selber verwenden, dazu müssen wir ihn nicht nur weggeben, man kann ihn auch noch in zweiter Hinsicht sinnvoll verwenden, den Sack Weizen. Da waren wir gerade schon. Man kann ihn aussehen, damit er sich vermehrt. Ich habe mal im Internet nachgeschaut, was ein moderner Weizen so bringt. Da habe ich gelesen, ich bin ja kein Landwirt, deshalb muss ich mich da erst informieren, damit ich hoffentlich nichts Falsches sage. Bei modernen Weizen bildet jedes Körnlein 2 bis 3 Halme. Und an jeder dieser Halme steht dann oben eine Ähre, die 25 bis 40 Körner entwickelt. Wer ist gut im Kopf rechnen, 2 bis 3 Halme mal 25 bis 40 Körner gibt 50 bis 120 Körner. Das heißt, sagt vielleicht einer, was fange ich jetzt mit 50 oder 100 Weizenkörnern an? Aber rechnen wir es mal hoch. Wenn ich nicht ein Weizenkorn aussehe, sondern ein Kilo, dann kann ich von einem Kilo Weizen einen Zentner oder sogar einen Doppelzentner ernten. Wer mit Kilo oder Zentner nicht so viel anfangen kann, heißt aus einer kleinen Tüte Weizen wird ein ordentlicher Sack Weizen. Paulus sagt, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, alle Genüge habt und noch reich seid, nun auch wieder wörtlich zu allem guten Werk. Ich finde es immer wieder klasse, liebe Geschwister, wie Gottes Wort sich sprachlich geradezu überschlägt. Das ist nicht nur hier so, das begegnen wir immer wieder an verschiedenen Stellen in der Bibel, wie sich Gottes Wort sprachlich geradezu überschlägt, um den unvorstellbaren Reichtum, den Gott uns schenkt, in Worte zu fassen. In allen Dingen, alle Zeit, alle Genüge für uns selber. Ich habe heute Morgen noch beim Wiederholen und nochmal Durchschauen der Predigt gedacht, alle. Das muss eines der Lieblingswörter Gottes sein. Es kommt in der Bibel an vielen wichtigen Stellen immer wieder vor. Fallen euch ein paar Bibelworte ein, wo das Wort alle, alles drin vorkommt. Genau, Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Alle Zeit fröhlich.
Genau, alle Zeit fröhlich.
Alle Zeit dankbar.
Ja. Genau, auch da, alle, nicht ein bisschen, nicht ein paar, nicht die meisten, alle.
Gott will, dass alle Menschen heilen.
Richtig, allen, nicht vielen, alle hat er lieb, für alle ist er gestorben. Wir könnten weitermachen, Missionsbefehl, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es gibt viele Stellen, achtet mal drauf, wie oft in der Bibel das Wörtlein alle vorkommt. Gott gibt für uns alles, sogar seinen Sohn. Er tut für uns alles. Er hält nichts zurück, was für uns wichtig und nötig ist. Gott gibt genügend, sagt Paulus. Alle Zeit, alle Genüge. Gott gibt nicht knapp. Nicht gerade noch so, sondern alle Genüge. Er wird nichts Gutes mangeln lassen dem Frommen, Psalm 84. Aber er gibt nicht ohne weiteres Luxus. Ein Ausleger stellt das fest, weist darauf hin. Er gibt Genüge. Luxus, sagt dieser Ausleger, und er hat recht, ist oft eine Versuchung Satans. Einer meiner beiden Großväter, der durchaus vermögend war, pflegte zu sagen, zu wenig han ist nix, zu viel han ist auch nix. Ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein, man kann zu Hause drüber nachdenken, die Weisheit, denke ich, spricht bei Nachdenken für sich. Zu wenig han ist nix und zu viel han ist auch nix. Ich dachte an das Wort in unserem Zusammenhang, Gott gibt nicht zu wenig, er gibt alle Genüge, aber er gibt auch nicht zu viel, er gibt genügend. Genügend nicht nur für uns selber, sondern genügend, dass wir auch noch über uns selber hinaus, über unsere eigenen Bedürfnisse hinaus reich sind, zu jedem guten Werk, das durch uns getan werden soll. Und für all das, was uns Gott auf diese Weise gibt, danken wir am Erntedankfest. Aber das ist noch nicht alles. Gottes Gabe nimmt uns auch in die Pflicht. Gott will nicht nur, dass wir den Segen des Nehmens haben, er will auch, dass wir den Segen des Gebens bekommen. Auch dazu füllt er uns die Hände. Nicht nur, damit wir selber genug haben, damit wir auch reichlich haben, um zu sehen. Und dass wir dann auch reich und gesegnet ernten können. Damit sind wir beim dritten und letzten Punkt, geben im Segen. Vers 6 sagt Paulus, wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Wer aber segensreich sät, der wird auch segensreich ernten. Das ist im Alltag ganz klar. Könnt ihr schon ein bisschen rechnen? Wenn die Oma oder die Mama im Frühjahr 5 Salatsamen sät, wie viel Salatköpfe kann sie dann im besten Fall im Sommer ernten? Nehmen wir mal an, die Schnecken fressen keinen. Und was sagt der Benni? Einen. In der Schweiz herrschen andere Regeln. Da hat es viele Schnecken, ja genau. Nehmen wir mal an, die Schnecken haben nicht gefressen, genau. Aber das ist häufig der Alltag, gell? Dass am Schluss bloß nur einer übrig bleibt. Ja, aber völlig richtig, höchstens 5. Es kann auch nur einer sein, aber höchstens 5. Wer spart und 5 Samenkörner Salat in den Boden legt, der kann im Sommer keine 50 Köpfe ernten. Geht nicht. Wenn wir das also mal vom Ackerbau auf den privaten Garten übertragen, wer auch einen schlechten Samen ausbringt, am Geld gespart hat, der Samen vielleicht schon zu alt ist, nicht mehr richtig keimt, schlecht gelagert war, welcher Hobbygärtner hat da nicht schon viel Ärger gehabt, wenn er sät und es geht fast nichts auf? Und dann stellt er fest, dass die Keimfähigkeit des Samens ganz minimal ist. Von 10 geht nur noch einer auf oder weniger. Oder man kauft eben eine billige, schlechte Sorte. Wir sehen, die Menge und die Qualität dessen, was ich ernte, steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Menge und zur Qualität des Samens, den ich ausgebracht habe. Und Paulus macht hier deutlich, das gilt im Prinzip auch im geistlichen Bereich. Ich habe heute Morgen nochmal drüber nachgedacht und da sehen wir auch, wie Gott immer wieder an verschiedenen wichtigen Punkten zwei Ecktatsachen nebeneinander stellt. Manchmal scheinen die uns entgegeneinander. Wenn wir beispielsweise wieder auch an die Frage der Vorherbestimmung und die Erwählung Gottes denken, das ist die andere Ecktatsache. Wir wissen, dass Gott Dinge vorhergeordnet hat, aber ich hatte vor einiger Zeit bei uns im Büro, da ging es um die Beschaffung des Kopierers für die Bekenntnisbewegung. Der Vertreter war ein Moslem. War ein interessantes Gespräch, der hatte noch Zeit. Und da kamen wir auch auf die Frage der Vorherbestimmung. Bei den Muslimen ist es Kismet. In den östlichen Religionen ist Karma im Prinzip alles das Gleiche. Wenn wir die Erwählungslehre aus dem übrigen Zusammenhang rausrücken, dann kriegen wir auch so einen Fatalismus. Gott hat es vorherbestimmt. Im Islam ist das ganz schlimm. Eigentlich darf der Muslim einem Notleidenden konsequent gar nichts Gutes tun. Deshalb ist die Hilfsbereitschaft im Islam ganz gering ausgeprägt. Warum? Der andere ist deshalb arm, weil das Kismet ist, das Allah ihm zubestimmt hat. Und wenn ich dem Armen gebe, dann verstoße ich gegen Allahs Wille. Der ist arm, weil Allah das gewollt hat. Karma ist ganz ähnlich. Wenn der andere arm dran ist, schlecht, wenig Geld und so weiter, darf ich ihm eigentlich nicht helfen, denn der hat ein schlechtes Karma, damit er die Untaten seiner früheren Leben abarbeiten muss. Wenn ich ihm Gutes tue, verhindere ich ihn daran, dieses böse Karma abzuarbeiten und im nächsten Leben, bei seiner nächsten Wiedergeburt, ein besseres Karma zu haben. Deshalb ist auch im Hinduismus, Buddhismus, das Geben ganz begrenzt. Eigentlich verstößt es vom Grundprinzip gegen die Regeln. Wenn wir die Erwählungslehre isolieren aus dem ganzen biblischen Zusammenhang raus, dann kriegen wir auch so einen Fatalismus. Gott hat so bestimmt und ich kann machen, was ich will, es kommt doch so, wie es der Herr haben will. Das ist nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig. Denn der Herr stellt das andere Wort, deshalb sage ich es hier auch nochmal dazu. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Wenn der Bauer im Frühjahr schlampig geackert hat oder bei der Winterfrucht im Herbst schlecht geeckt, schlecht gesägt, dann übers Jahr über schlecht gedüngt und schlecht gespritzt, dann erntet er am Schluss einen relativ schlechten Ertrag. Und wenn eine Gemeinde ein geistlich reiches Erntedankfest feiern will, sie hat aber das ganze Jahr über geistlich geschludert und in der geistlichen Arbeit geschlampt, dann wird sie möglicherweise auch ein mäßiges geistliches Erntedankfest feiern. Das ist der Punkt, den der Paulus hier deutlich macht. Das, was in der Saat und Ernte draußen auf dem Acker gilt, gilt auch für die Gemeinde Jesu, gilt auch für die geistliche Arbeit. Es kommt nicht einfach nur so, wie es Gott bestimmt hat, obwohl das eine wichtige Aussage der Schrift ist, Gott stellt die andere daneben. Wie es kommt, hat auch mit dem zu tun, was wir tun. Wenn es nicht so wäre, könnte Paulus diese Aussage hier nicht machen. Wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Wir sollen also nicht kärglich säen, schon gar nicht unser Saatgut selbst komplett für uns verbrauchen. In Krisenzeiten gab es das ja immer wieder. Wenn große Hungersnöte waren, dann hat die Landbevölkerung auch nichts mehr zu essen gehabt und schließlich in der größten Not ging sie dann auf den Speicher, wo sie ihr Saatgut fürs nächste Jahr aufbewahrt hat und hat ihr Saatgut gegessen. In der momentanen Not ist das verständlich, aber die Folge ist katastrophal. Denn wer sein Saatgut verfespert hat, womit will der im nächsten Jahr eine Ernte einbringen? Geistlich übertragen, wer alles für sich verbraucht, womit ihm Gott die Hände gefüllt hat, wie will der noch säen zum Segen? Säen im Segen, das heißt vor allem geben mit fröhlichem Herzen. Geben mit fröhlichem Herzen. Es ist interessant, dass der Paulus am Anfang die Korinther schon kritisiert, weil sie wenig geben, noch gar nicht richtig angefangen haben zu geben. Aber jetzt, wenn der Paulus das fortsetzt, dann fragt er nicht nach der Menge. Er sagt nicht, ihr müsst so und so viel Prozent oder das oder jenes. Er guckt nach der Motivation. Darauf kommt es an. Mit fröhlichem Herzen. Er sagt, ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht aus Verdruss oder Zwang. Wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Das ist ein innerer Vorgang, das ist eine höchstpersönliche Entscheidung dessen, der gibt. Und da hat ihm niemand von außen was reinzureden. Alles, was an Bevormundung von außen kommt, ergibt nur geistlichen Krampf und keinen Segen. Erzwungenes Geben hat keinen Wert. Das ist auch der Unsinn der Kirchensteuer am Rande gesagt. Eine Kirche, die von erzwungenen Gaben lebt, kann nur bedingt unter dem Segen Gottes stehen. Sie vertraut auf ihre Steuereinnahmen und nicht auf Gott, der sie mit allem Notwendigen versorgt. Mein Vikarsvater Rolf Schäffbuch war seinerzeit Referent, glaube ich, oder hatte mit dem damaligen Bischof auf jeden Fall Enges zu tun, als die Kirchensteuer eingeführt wurde in Württemberg nach dem Zweiten Weltkrieg. Amtierte der württembergische Landesbischof Dr. Martin Haug. Und er hatte für den Fall der Einführung der Kirchensteuer seinen Rücktritt angedroht, wollte sein Bischofsamt niederlegen. Hat er dann leider nicht getan, er hat es bei der Drohung belassen. Aber er hatte gesehen, wie grundsätzlich die Kirchensteuer geistlichem Denken widerspricht. Die Kirchensteuer mag eine Institution erhalten, aber Segen kann sie weder schaffen noch erhalten. Sie kommt nicht aus dem, wie es sich jeder vorgenommen hat, in seinem Herzen. Sie ist Zwang. Den Unsinn Erzwungenen geben sehen wir auch am Beispiel von Ananias und Sapphira. Sie haben auch gegeben. Sie haben sogar viel gegeben. Sie haben ihr Äggerle verkauft. Aber sie haben aus unreinen, innerlich erzwungenen Motiven gegeben. Sie hatten beim Geben kein fröhliches Herz. Sie haben gegeben, weil sie auch was gelten wollten in der Gemeinde. Sie wollten gleichziehen mit anderen. Dass sie dabei noch betrogen haben, war nur noch das Tüpfelchen aufs I. Auch ohne das hätte Gott an dieser Gabe keine Freude gehabt. Sie soll aus einem fröhlichen Herzen kommen. Nicht auf Druck, auch nicht auf den geistlichen Druck des Pastors oder der Gemeindeleitung. Entsprechende Opferpredigten, sage ich ganz ehrlich, sind mir ein Gräuel. Ich habe erst vor einigen Wochen eine solche irgendwo gehört, da dreht es mir innerlich schon den Magen rum. Wir sollen in der Verkündigung nicht die Brieftasche der Gottesdienstbesucher massieren, bis endlich ein Fuffi rausspringt. Wir sollen unseren Gottesdienstbesuchern, den Menschen, die unter Gottes Wort kommen, den Ernst der Verlorenheit verkündigen und die Liebe Gottes, der ihnen die Hand ausstreckt, um sie aus dieser Verlorenheit zu retten. Umsonst, weil Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Und wir haben sie Gnade ganz umsonst. Und wir sollen die Menschen auch nicht unter Druck setzen durch falsche Versprechungen, wie es die Wohlstandsevangelisten tun. Und auch nicht durch Kontrolle. Sag an dieser Stelle mal, liebe Geschwister, ich habe keine Ahnung, was ihr spendet. Ausdrücklich. Außer wenn mir jemand direkt mal Geld für die Gemeinde in die Hand drückt, dann weiß ich es natürlich, aber sonst weiß ich es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Dann bin ich nämlich in meinem Herzen euch gegenüber völlig frei, was eure Gaben betrifft. Wir sind alles Menschen. Und als Mensch denkt man dann schnell, wenn man die Spendenaufkommen der Einzelnen sieht, der gibt viel, mit dem darf man sich's nicht verscherzen, der ist wichtig für die Gemeinde, wenn der mal nicht mehr gibt, was soll dann werden? Beim anderen denkt man vielleicht, der die gibt oder der gibt so wenig. Auch ein Pastor ist ein Mensch, hat ganz normale menschliche Gedanken und kann auf ganz normale ungeistliche Gedanken verfallen. Deshalb will ich es gar nicht wissen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und ihr seid mir gegenüber auch völlig frei. Es erwirbt noch verdirbt irgendjemand in der Gemeinde sein Ansehen bei mir, ob er wenig oder viel gibt. Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Nur das ist also eine gesegnete Gabe, die von Herzen kommt. Wer gibt, weil er sich davon Ansehen in der Gemeinde erhofft, der hat seinen Lohn dahin. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Vers 7. Und fröhlich geben kann der, der sich von Gott reich beschenkt weiß. Damit schließt sich der Kreis des Erntedanks wieder. Fröhlich geben, wer weiß, dass er von Gott reich beschenkt ist. Ich habe dazu eine schöne, etwas humorvolle, auch sehr beeindruckende und nachdenkliche Geschichte gelesen, die sich sowohl vor rund 60 Jahren in den USA ereignet hat. Am Sonntag kündigt der Pastor ab: In 4 Wochen wollen wir ein besonderes Opfer für eine arme Familie zusammenlegen. Lasst euch was einfallen bis dahin, spart ein bisschen, damit wir was zu geben haben. Ossie, Amy und Darlene hören es mit Spannung. Kaum zu Hause angekommen, bombardieren die 3 Töchter ihre Mutter mit Vorschlägen, wie sie Geld zusammenbringen können, um diese arme, notdürftige Familie zu unterstützen. Sie hatten zwar selber kaum genug zum Leben, der Vater war vor 5 Jahren gestorben, die Mutter war mit 7 Kindern und ohne Geld zurückgeblieben. Mittlerweile war sie ja 46 gekommen, die Mutter hatte nur noch 3 Töchter zu versorgen, ging immer noch sehr knapp her, aber sie wollten dieser armen Familie helfen. Sie beschlossen, gleich am nächsten Tag haben sie einen Sack mit 50 Pfund Kartoffeln gekauft. Und davon wollten sie nun einen Monat leben. Es brachte eine Ersparnis von $20 für die Lebensmittel. Und sie beschlossen, das Licht früher zu löschen und kein Radio mehr zu hören, das würde die Stromrechnung senken. Und jede der Töchter ging in der Nachbarschaft putzen oder babysitten und am Abend häkelten sie kleine Topfuntersetzer, die sie für 30 Cent pro Stück verkauften. Nach 4 Wochen gingen sie mit allem Ersparten und Verdienten zur Bank und haben es tauschen lassen in schöne, druckfrische Scheine. $70 hatten sie zusammengebracht. Überglücklich legten sie am Sonntag ihre $70 in den Kollektenteller. Sie konnten helfen, eine arme Familie glücklich zu machen, denn sie waren reich. Am Nachmittag desselben Sonntags kam unerwarteter Pastor zu Besuch. Frank hat es schon erahnt. Er überreichte ihnen strahlend einen Briefumschlag. Sie waren's, für den man in der Gemeinde gesammelt hatte. Sie waren die arme Familie. Ganz benommen öffneten sie den Umschlag, heraus kamen 87 Dollar. Ihre 70 eigenen und 17 weitere. Außer ihnen gab es anscheinend nicht mehr viele Reiche in der Gemeinde. Es war wie ein Schock. Sie waren die armen Familie, sie waren arm. Die anderen hatten es immer schon gewusst und jetzt wussten sie es auch. Und das Geld, was sollten sie jetzt mit dem Geld anfangen? So viel Geld hatten sie seit Jahren nicht mehr gehabt. Am folgenden Sonntag predigte ein Missionar aus Afrika in ihrer Gemeinde. Er erzählte, dass die meisten kleinen Kirchen dort kein Dach haben als Schutz gegen Sonne und Regen. Und dabei kostet so ein Dach nur rund 100 Dollar. Natürlich wurde anschließend für das Kirchendach gesammelt. Die Mutter und ihre drei Töchter sahen sich an und waren sofort einig, dafür geben wir die 87 Dollar. Mit denen haben die eh nicht gerechnet, mit so viel Reichtum wussten die nichts anzufangen sonst. War ja auch eine gute Gabe. Am Ende des Gottesdienstes waren etwas über 100 Dollar zusammengekommen. Der Missionar war überglücklich. Eine so reiche Kollekte hatte er in dieser Gemeinde nicht erwartet. Und zum Schluss sagte er, es muss in dieser Gemeinde ein paar wirklich reiche Leute geben. Strahlend und singend zog die kleine Familie anschließend nach Hause. Sie waren reiche Leute. Sie hatten 87 Dollar von etwas über 100 gegeben. Sie waren reich. Ich erzähle das nicht, um euch jetzt seelisch von hinten durchs Auge oder sonst irgendwie zu animieren. Nein, ich sage es unter dem Grundgedanken, geben kann fröhlichen Herzens geben, kann der, der sich von Gott reich beschenkt weiß. Das war das Geheimnis dieser Frau und ihrer drei Töchter. Die wussten, der Herr sorgt für uns. Und deshalb konnten sie frei, fröhlich geben. Und liebe Geschwister, ich bin gewiss, diese Gabe war eine gesegnete Gabe, denn sie kam aus einem fröhlichen Herzen, aus einem Herzen voller Dankbarkeit gegen Gott. Und nun redet zum Schluss Paulus noch von dem doppelten Ziel des Gebens. Er sagt Vers 12, es füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus. Da hat er die Bedürftigen in Jerusalem im Blick. Das ist zwar der erste und unmittelbare Zweck, dass der Mangel der Christen in Jerusalem ausgefüllt wird, aber das Ziel des Gebens reicht weiter und wenn wir das nicht sagen würden, dann wäre unser Erntedankgottesdienst geistlich unvollständig, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Warum danken die Christen in Jerusalem und viele andere, die davon mitbekommen, Gott und nicht den Korinthern? Wir haben doch gegeben, weil sie wissen, dass die Gabe letztlich ja von Gott kommt. Paulus sagt in Korinther nicht, ihr habt dann Dank zu erwarten von der Gemeinde in Korinth, nein, sondern in Jerusalem, nein. Die Jerusalemer und viele andere werden Gott danken und die Ehre geben. Und das ist das letzte und größte Ziel all dessen, was wir tun können, dass es zum Lob und zur Anbetung Gottes führt, dass Gott verherrlicht, dass ihm die Ehre gegeben wird. Wir geben, damit der Empfänger aus unserer Hand die Güte und die Barmherzigkeit Gottes erfährt und Gott die Ehre gibt. Und dass auch andere erkennen, Gott ist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Und das ist ein rechtes Erntedankfest, liebe Geschwister, wo wir das, was wir von Gott bekommen haben, nicht für uns selber behalten, sondern reichlich geben zum Lob unseres Herrn und Vaters. Amen.